Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. RevLab.
Hier sind wir wieder mit einer frischen Popcorn Culture Sommerfolge. Hallo Jana.
Hallo.
Und Jay ist auch wieder mit dabei.
Hallo.
Und wir haben noch einen Remote Special Guest, der nicht live, aber ihr werdet das dann noch hören. Es wird spannend. Es wird pink, es wird schrill, es wird glitzerig. Es geht um Oppenheimer.
Wie sehr ich mir gewünscht hätte, dass wir über Oppenheimer sprechen, will ich nur mal gerade eben sagen. Ich meine, das muss ich wenigstens einmal heute gesagt haben. Da läuft wahrscheinlich einer der wichtigsten Filme des Jahres an und wir sprechen über Barbie.
Ja, und ich möchte kurz dazu, bevor Manu es einleitet, sagen, wie es dazu kam. Ich habe natürlich Barbie geschaut und wie wir das alle gefunden haben, darüber reden wir nachher noch. Und Jay war sehr, sehr kritisch und hat gesagt so, also da kam sehr viel Gegenwind. Und dann habe ich meine Karte sozusagen ausgespielt und habe gesagt, ich habe mir schon einiges angeguckt, wozu ich vielleicht nicht ins Kino gegangen wäre. Ich erinnere an meine Nackenschmerzen nach 4 Stunden Avatar auf dem Rüssel sitzen.
Jawohl. Und dann habe ich aber auch ganz schnell eingelenkt, weil du hast ja vollkommen recht.
So reden wir jetzt über Barbie.
Genau. Und wir haben das also ohne 4D geguckt. Also ohne, ja gut, das wäre noch witzig gewesen, so Barbie in 4D. Aber das war in 2D schon schrill genug. Also jetzt geht's, aber es ist ein Wahnsinn.
Hattet ihr denn wenigstens pinke Klamotten an im Kino?
Jana?
Ich hab so eine, aber eine klassische, ich habe meine klassische pinke Adidas-Jacke angehabt.
Ah, die, ja.
Aber die ist sehr, also das ist eher so classy, oldschool, so eine klassische Adidas Sporttrack-Jacke in knallepink. Aber
ja,
immerhin pink.
Ich wollte, aber ich habe gemerkt, ich habe kein einziges pinkes oder rosanes Teil in meinem Kleiderschrank. Und eigentlich wollte ich mit unserer Tochter gehen und hätte dann wenigstens noch eine pinkfarben angezogene Tochter mit dabei gehabt. Und dann hat sie in letzter Sekunde zurückgezogen, weil sie einfach zu viel war. Und dann bin ich ganz in Schwarz in letzter Sekunde in dieses Kino reingehuscht. Es war fast ausschließlich mit Frauen besetzt, das Kino. Und ich habe mich dann auch einigermaßen, ich habe dann so meine schwarze Baseballkappe ins Gesicht gezogen und versucht, mehr oder weniger inkognito da durchzukommen.
Ja, ich bin ja, ich bin ja, wie schon erwähnt, einigermaßen widerwillig ins Kino gegangen, aber okay. Und ich habe versucht, noch vorher meinen Sohn zu bestechen. Der ist 17, habe ihm, keine Ahnung, Cola und Nachos und alles Mögliche versprochen, wenn er mitkommt, aber es war nichts zu machen. Er hat gesagt, er glaubt nicht, dass ihm das gefällt und ich vermute, er hat recht gehabt.
Ich muss dazu sagen, ich war tatsächlich sogar zweimal in dem Film, krass, aber unter anderem auch, weil ein Freund von mir gesagt hat, das ist wohl irgendwie einfach ein Film, den man gesehen haben muss. Man muss den wohl nicht gut finden, aber man muss den vielleicht gesehen haben einfach. Und das war quasi dann das zweite Mal, wo ich dann dachte, so, ich habe den schon einmal gesehen, aber dann, wenn sozusagen von einem männlichen Freund ganz freiwillig die Anfrage kommt und sagt so, er hat jetzt Oppenheimer gesehen und Mission Impossible 3, 4, 5, 6, 7, was auch immer es gerade ist, jetzt muss er wohl auch noch Barbie gucken und genau, hat mich dann angefragt, dann habe ich gesagt, na gut, wenn das dann eben auch noch ein zweites Mal.
Dann bist du quasi heute unsere Expertin, Jana.
Ja, weiß ich jetzt gar nicht so genau.
Ja, aber es ist, also ich finde, das hat auch was für sich. Also es ist schon ein Wahnsinns, ein Medienhype auch ausgelöst worden durch den Barbie-Film. Man hat von einem popkulturellen Erdbeben gesprochen, die NZZ, von einer Barbie-Mania. Und wenn wir in einem Podcast uns Gedanken machen über die Gesellschaft und was sich lernen lässt aus den aktuellen aktuellen Film- und Serien-Hypes, dann darf irgendwie Barbie nicht fehlen. Also finde ich schon auch.
Also das war jetzt schon ein Ereignis dieses Jahr. Wir haben ja, wir haben es ja schon so ein bisschen durchblicken lassen, zusammen mit Oppenheimer, Barbenheimer, wie es freundlich genannt wurde. Also das war ja wirklich da am 21. Juli quasi ein, glaube ich, war 21. Juli Kinostart, ein Großereignis, dass diese beiden Filme da irgendwie zusammen anlaufen, auch mit dem ganzen Marketing-Rubel, der vorweg sozusagen um den Film gemacht wurde. Immer mal wieder hat man Bilder gesehen mit Margot Robbie, mit Ryan Gosling in pinken Neon-Klamotten in Venice Beach, was auch immer. Das war ja ein Erdbeben.
Ja, absolut.
Und definitiv.
Also es heißt ja auch, dass Hollywood eigentlich, ich sage jetzt mal, steckt ja in einer tiefen Krise, nicht nur wegen den ganzen Streiks der Drehbuchschreiber und Schreiberinnen, sondern überhaupt auch wegen der Konkurrenz durch die Streamingdienste, die Kinos sind am Sterben und so, und man hat schon viel Anlass zur Sorge gehabt, und jetzt mit Oppenheimer und Barbie hat irgendwie die Branche auch ein Stück weit wirklich neue Hoffnung geschöpft. Also es war so richtig, ja, Kino geht doch, und irgendwie Filme können begeistern und können irgendwo Massenbewegungen auslösen und irgendwie Leute wieder in den Bann ziehen und so. Es ist schon ein signifikantes Ereignis.
Das finde ich auch das Schöne dran. Also das muss ich sagen, ich werde mich wahrscheinlich eben nicht als der Barbie-Film-Fan outen, aber ich finde das fantastisch, wenn das Kino am Leben bleibt und wenn Kino nach wie vor Ereignischarakter und Dinge quasi Leute motivieren kann, ins Kino zu gehen und sich pink anzuziehen, von mir aus auch, weil das wäre schon traurig, wenn das wegfiele. Also
ich wollte gerade sagen, auch dieser Gemeinschaftsaspekt irgendwie, dieses gemeinsame Erlebnis und irgendwie dann in pink eingekleidet und dann gemeinsam irgendwie was zu erleben. Ich habe gehört, das war bei mir jetzt nicht der Fall, als ich im Kino war, aber es gab wohl auch Kinosäle, wo applaudiert wurde dann oder so Szenenapplaus es einfach irgendwie gab. Und also genau, dieses gemeinschaftliche Erleben von Kino und von einem Film, in dem man irgendwie reingezogen wird. Ich habe das Gefühl, das gab es lange so nicht. Meine letzten, also das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber ich weiß, dass natürlich zu Harry Potter Zeiten so die Leute irgendwie so eingekleidet ins Kino gegangen sind und so. Aber ich weiß nicht, ob es danach nochmal sowas gab, wo die Leute sich so special angezogen haben, um ins Kino zu gehen.
Das ist schon bemerkenswert. Also, und in Basel zumindest, also ich war da an einem Samstagabend unterwegs, da sind also die Leute wirklich in Scharen in pink gekleidet durch die Straßen gezogen. Wussten alle, ah ja, die waren im Barbie-Film oder die gehen im Barbie-Film. Ja. Restaurants waren voll mit pinkfarbenen, also es ist schon irgendwie, erstaunlich.
Wenn du das schaffst, als Film oder als Firma, quasi Leute in Horden dazu zu bringen, sich pink anzuziehen, dann hast du schon irgendwas richtig gemacht mit deiner Marketingkampagne. Also, das ist schon... Also ist schon erstaunlich.
Lass mich das doch vorausschicken, weil das ist vielleicht auch erwähnenswert, wenn wir über den Barbie-Film und auch den Impact sprechen, dass natürlich dem Barbie-Film eine beispiellose Marketingkampagne vorausgegangen ist. Da wurden die größten Billboards in den USA wurden einfach nur in pink gestrichen und unten rechts ein kleines Datum quasi die Premiere des Films. Und weil dieses Pink derart besetzt ist mit der Barbie-Puppe, es gibt ja tatsächlich sogar eine Pinkfarbe, die lizenziert oder patentiert ist für die Barbie Puppen oder die Boxes und so, haben die Leute das geschnallt, pinke Wand, der Barbie kommt,
voll.
Und auf Google, wenn du irgendwas mit Barbie gesucht hast, dann hat sich der Bildschirm, ist jetzt noch, kann man ausprobieren, verfärbt sich der Bildschirm rosa und
es glitzert. Es fängt an, so pink aufzuleuchten und so ein paar Sternchen kommen. Und
Und die haben, das ist echt irre. Die haben auch Markenpartnerschaften, sind die eingegangen mit großen, mit Klamottenherstellern, mit Gap und so. Gab's Barbie T-Shirts, Barbie Kleider, es gibt Barbie Koffer, es gibt Barbie-Teppiche. Es gibt eine pinkfarbene Barbie-Xbox, also crazy. Spielkonsole. Burger King hat einen Barbie-Burger mit pinkfarbener Soße angeboten.
Was ist da noch drauf?
Da war... Barbie-Fleisch ist da noch drin.
Nicht vorhandenes Fleisch und fehlende Milch.
Nee, kleine Kens. Da sind kleine Kens drauf.
Kleine Kens und eine Waffel.
Ja, genau. Nein, ich hab den nicht ausprobiert. Aber es ist schon verrückt, wie breit die das gefahren haben. Und wie auch mit Hashtags und so und so weiter. Wie war das noch? I am Barbie oder
I am Kenuff.
Es gab unzählige Hashtags, die da rumgegangen sind. Das ist schon echt krass. Und der Film hat die 1 Milliarde Marke an Einspielungen im also weltweit geknackt.
Und dazu muss man sagen, dass das Budget für den Film ja gar nicht so hoch war im Hollywood-Verhältnis. Ich glaube ungefähr 100 Millionen. Mhm. Was jetzt nicht über die Maßen viel ist, wenn ich das richtig einordne. So, also das ist jetzt nicht Superlative im Verhältnis dazu, dass eben, wenn du jetzt gerade sagst, der schon die 1 Milliarde geknackt hat, ist 100 Millionen so, dass man denkt, also ist nicht wenig, aber ist jetzt auch nicht für so einen krassen Film, der jetzt so viel einspielt.
Ja, also es ist schon Blockbuster-Budget, aber es ist, ich glaube, du hast schon recht, es gibt unzählige Filme, die deutlich teurer waren und weniger eingespielt haben. Ja.
Jay, wolltest du was sagen?
Nee, ich wollte nur sagen, ich schaue mir gerade auf Google die pinken Sternchen an. Und ich wollte nur sagen, was das Schöne ist, wenn wir über Barbie sprechen, dass wir uns keine Darstellernamen merken müssen, weil die alle entweder Barbie oder Ken heißen. Also nicht die Darsteller, sondern die Figuren, meine ich natürlich.
Außer
Ellen. Ich meine, und das ist ja irgendwie ganz schön, weil sonst kämpfen wir ja manchmal mit den Namen. Und das wird uns heute leicht fallen. Das finde ich irgendwie ganz, ganz schön. Und ich wollte noch sagen, ich meine, die Regisseurin, Greta Gerwig, also ich meine, das muss man erstmal abliefern, so ein Erfolg. Also ich glaube, die wird auch für ihr Leben, weiß nicht, ausgesorgt. Also
bestimmt
wird es dir gut gehen. Also
Und es ist ja vor allem auch so eine kleine Überraschung gewesen, dass sie das macht, wenn ich das mal auch so quasi einspielen darf, weil sie ja besonders aus so ein bisschen eher aus dem Independent-Filmbereich kommt, beziehungsweise so Arthouse als letztes Little Women zum Beispiel, da hat sie die Regie gemacht, der ja auch neu aufgelegt wurde, sozusagen neu verfilmt wurde vor ein paar Jahren. Und dann das Drehbuch zusammen mit ihrem Partner Noah Baumbach. Also dass die beiden sozusagen sich diesem Film annehmen, hat schon quasi vorher so einen kleinen Fingerzeig darauf gelegt, dass das, was uns erwartet, hier jetzt vielleicht ein bisschen anders oder anders geartet ist, als man sonst bei so einem Barbie-Film hätte erwarten können.
Ja, absolut. Ja. Und der Film, darf man sagen, hat eben nicht nur einen Medienhype und große Begeisterung, sondern auch ganz entschiedene Ablehnung hervorgerufen. Man kann schon sagen, es ist ein Film, der polarisiert. Also als ich geschrieben habe auf Facebook und Instagram, dass ich jetzt den Barbie-Film anschaue und so, da haben Leute unten, es gab nur solche, die ihn einfach über den grünen Klee loben und finden, das ist das Nonplusultra, und andere, die mich bemitleidet haben und mir ihre Beileid ausgedrückt haben, dass ich den Film jetzt schauen muss und so. Also schon verrückt, auch wie unterschiedlich Leute darauf reagieren und aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also ich habe da so ein bisschen angefangen, ich habe einen ganzen Ordner angelegt mit Reviews und so, und auch auf Spotify gibt's unzählige Reviews schon, Podcasts, die den Film besprechen. Und es gibt Leute und Zeitungen und Medien, die den Barbie-Film großartig finden, weil er zum Beispiel die NZZ am Sonntag, die Schweizer Zeitung, die hat Barbie als Simone de Beauvoir des 21. Jahrhunderts bezeichnet. als die deutsche Zeitung hat Barbie als Ikone des Feminismus beschrieben, während jetzt Jule Lobo, die Frau von Sascha Lobo, die mit ihm einen Podcast betreibt, die haben über Barbie gesprochen und sie hat sich geweigert, den Film überhaupt anzusehen, weil sie mit diesen Körpervorstellungen und Idealen von Barbie derartige Mühe hat und findet, da darf man keinen Euro mehr ausgeben für, und fand das alles ganz, ganz schrecklich und eine kapitalistische Vollkatastrophe.
Oder Meisterleistung, je nachdem.
Genau. Und witzigerweise auch auf der ganz konservativen Seite rechtskonservative Nachrichtenagentur, die von Ben Shapiro geleitet wird. Ben Shapiro, der hat eine Barbie-Puppe öffentlich verbrannt und dann einen dreiviertelstündigen Rant auf diesen katastrophalen, hyperfeministischen, ultra-woken Drecksfilm abgelassen, eine richtige Tirade. Und einer, der mit ihm im selben Nachrichtensender arbeitet, der Michael Knowles, hat den Film gelobt und sagt, er war ganz begeistert, weil er den Film als ein antifeministisches Manifest und eine Lobhymne auf die Mutterschaft gelesen hat. Also irgendwie der Film wühlt auf und lässt sehr unterschiedliche Interpretationen zu irgendwie.
Ja, und quasi, wie du ja jetzt gezeigt hast, so in die Range ist von bis, irgendwie ist alles möglich. Ja. Und der Film scheint ein sehr breites Publikum einfach anzusprechen. So auf welche Art und Weise auch immer. Aber man muss einfach sagen, die Menschen reagieren auf diesen Film. Und zwar auch sozusagen aus ganz unterschiedlichsten Bereichen, aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, aus unterschiedlichen Kontexten, aus unterschiedlichen politischen Strömungen.
Ja.
Und die Deutungen und die Interpretation sind von bis. Und da ist alles mit dabei. Und das muss man ja auch erstmal schaffen als Film.
Wollen wir übrigens einfach mal kurz zusammenfassen, worum es überhaupt geht?
Ja, voll.
Um mal irgendwie für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, zumindest irgendwie so einen kurzen Überblick zu geben. Jana, du warst zweimal drin, du hast das doch quasi drauf. Also.
Genau, und zwar spielt der Film in Barbieland, und Barbieland ist quasi die Fantasiewelt, wo alle Barbie-Puppen leben. Und wir begleiten in dem Film die Norm Barbie, die Normschöne, die klassische Barbie,
blond, Stereotypical Barbie.
Stereotypical, ja, genau. Die stereotype Barbie, genau. Und jeder Tag ist ein perfekter Tag für Barbie, weil jeden Tag zieht sie sich das an, was sie sich anziehen möchte, begrüßt ihre Freundin, die anderen Barbies, die alle wundervolle, tolle Berufe haben, zum Beispiel die Astronauten-Barbie oder die Flugkapitänin-Barbie oder die
Präsidenten-Barbie.
Die Präsidenten-Barbie, ja. Genau. Sie sieht Ken, zum Beispiel unseren Beach Ken, das ist der Ken zu der Stereotypical Barbie, den wir begleiten. Beach Ken, dessen Aufgabe einfach nur Beach ist, nicht Rettungsschwimmer und auch nicht braun werden in der Sonne, sondern einfach nur Beach. Beach ist seine Aufgabe, ja. Strand. Und mit dieser Stereotypical Barbie ist am Anfang alles schön und dann passiert etwas, was sie selber irritiert sehr. Und zwar dreht ihr schönes Leben aus dem Gleichgewicht und sie fängt an, sich über den Tod Gedanken zu machen. Und sie kriegt auf einmal Plattfüße und weiß nicht so recht, wo das herkommt. Und irgendwie ist irgendwas mit ihr komisch. Und dann raten ihr die anderen Barbies, sagen, du musst zur komischen Barbie, mit der zu viel gespielt wurde, die dauernd im Spagat ist und die keine schönen Haare mehr hat und im Gesicht angemalt ist. Und dann geht sie zu dieser Weird Barbie und sagt irgendwie, meine Füße sind nicht mehr hoch, ich habe Plattfüße und ich mache mir Gedanken über den Tod. Was ist los mit mir? Und die Weird Barbie erklärt ihr dann, dass sozusagen sie, dass irgendwie ein Übergang geöffnet wurde, irgendwas nicht mehr im Gleichgewicht ist zwischen der Stereotypical Barbie und der Figur oder dem Menschen im richtigen Leben, der mit der Stereotypical Barbie gespielt hat. Und dass nun Stereotypical Barbie in die richtige Welt muss und das wieder herstellen muss, dieses Gleichgewicht, oder sich darum kümmern muss oder herausfinden muss, was die Person, die mit ihr gespielt hat, was da los ist sozusagen. Also es scheint eine Verbindung zu geben zwischen Barbieland und der echten Welt. Und wenn da irgendwas aus dem Gleichgewicht gerät, so, dann gibt es Auswirkungen sozusagen, die dann die Barbie-Puppen treffen. Und dann macht sich Barbie auf den Weg mit ihrem pinken Flitzer, mit der Rakete, mit ihrem VW-Bus, mit den ganzen Gefährten, mit ihren Rollerblades, ganz wichtig. Und sie hat Ken im Schlepptau in die echte Welt und landet dann, ich weiß es gar nicht, Malibu oder Venice Beach, was ist es?
Venice Beach, ne? Da rollerbladen die ja auch genau. Komischerweise passen sie nicht, also irgendwie wirken sie anachronistisch.
Ja, das ist der richtige Ausdruck.
Wenn sie da so in ihrem Outfit durch die Gegend bladen. Genau.
Und ja,
ich wollte nicht.
Nee, alles gut. Und das Ganze clasht halt so ein bisschen. Und Barbie und Ken finden sich auf der Polizeistation wieder und dann im Mattel Headquarter der Firma, die eben die Barbies herstellt. Und dann trifft sie durch Zufall auf die Frau, die früher mit ihr gespielt hat. Die ist nämlich Assistentin, Sekretärin, was auch immer.
Zeichnerin, ja.
Im Mattel Headquarter sozusagen. Und dann finden sie heraus, was da los ist sozusagen. Spoiler-Alarm, wir reden ganz offen.
Ja, wir müssen ja nicht vielleicht alles erklären, einfach nur die groben Punkte. Also,
genau, und dann arbeiten sie sozusagen daran, dass dieses Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Und ja, was muss man noch sagen?
Ja, währenddessen, ganz wichtig ist, dass Ken währenddessen sozusagen
seine
sich
Liebe
selber
Pferden entdeckt.
Ja, und vor allen Dingen seine Liebe zur realen Welt, weil die ja anscheinend von Männern beherrscht wird. Genau. Und das Patriarchat lernt erkennen und findet dieses Patriarchat ganz großartig, weil er irgendwie denkt, ja, hier muss ich nicht nur rumstehen, quasi, bis Barbie kommt. Also meine einzige Funktion, am Strand zu stehen, bis Barbie kommt, sondern hier kann ich mich entfalten und sonst wie. Aber dann stellt er fest, dass es doch nicht so einfach ist, weil man doch irgendwie auch eine Berufsausbildung dafür braucht, wenn man was zu sagen haben will. Und so macht er sich auf den Weg zurück nach Barbieland, um dort das Patriarchat einzuführen. Und das gelingt ihm auch auf seine Weise irgendwie, und ich sag mal so, das letzte Drittel des Films dreht sich dann darum, dass Barbie zurückkommt und nun versucht, wieder alles zum Alten zu machen und das Patriarchat abzuschaffen, sag ich jetzt mal, in Barbieland. Und mehr müssen wir vielleicht jetzt gar nicht sagen, oder? Sonst verraten wir alles.
Ja, also genau, genau, es gibt da noch so ein paar Verwicklungen sozusagen mit der Frau, die früher mit ihr gespielt hat, und ein paar Menschen kommen nach Barbieland und ein paar Barbies sind dann sozusagen in der echten Welt, und genau, dieser Austausch muss wieder ins Lot gebracht werden, und auch dieses Verhältnis von Ken und Barbie und Patriarchat zu im Barbieland, auch das soll wieder ins Gleichgewicht gebracht werden.
Genau, also das ist so in groben Zügen. Der Film ist nicht so leicht zusammenzufassen, einfach weil es ein Feuerwerk an Highlights und Gags ist und irgendwie zwischen verschiedenen Welten hin und her geht und so. Gleichzeitig ist es einfach gesagt so ein Clash zwischen Matriarchat und Patriarchat, der dann irgendwie zu weiteren Verwicklungen führt. Darf ich an der Stelle, weil wir im Gespräch schon eigentlich fortgeschritten sind, aber wir haben uns ja noch nicht wirklich an unsere Deutung gewagt. Ich würde jetzt gern etwas einschieben, das haben wir, glaube ich, so noch nicht gemacht, aber unsere liebe Birgit Mattausch, Grüße gehen raus, ganz herzliche, die in diesem, Podcast auch schon ein paar Mal mit mir über Serien und Filme gesprochen hat. Und sie hat sich eingeschaltet über soziale Medien. Sie wäre so begeistert von dem Film. Und wenn wir darüber sprechen, dann würde sie unbedingt mit dabei sein wollen. Und wir haben das dann versucht, möglich zu machen. Und das hat terminlich nicht geklappt. Und jetzt hat sie ein Statement über Sprachnachricht uns geschickt. Und wir haben ihr versprochen, dass wir das einspielen und damit auch so ein bisschen in die Interpretation des Films einsteigen. Also was jetzt folgt, sind ein paar Minuten leidenschaftliches Statement von Birgit Mattausch zum Barbie-Film. Danke Birgit an dieser Stelle und ich lasse das jetzt ab und dann können wir uns ja darauf beziehen nachher.
Hallo liebes Popcorn Culture Team, heute redet ihr über den Barbie-Film und ich wäre so gern dabei. Ich habe ein riesiges Mitteilungsbedürfnis zu diesem Film. Ich bin total on fire und deshalb immerhin eine Sprachnachricht von mir. Ihr werdet bestimmt auch über alle kritischen Sachen zu diesem Film reden, wie kapitalistisch er ist, wie binär er ist. Ja, und was es noch alles Kritisches zu diesem Film zu sagen gibt, deshalb sage ich jetzt einfach nur alles, was ich großartig finde an diesem Film. Und als allererstes sage ich, wie toll ist es bitte, dass endlich eine Regisseurin so einen Erfolg hat. $1 Milliarde Umsatz. Wir sind eben in einer Welt, in der sich Sachen auch in Geld rechnen. Und ich feiere es so, so ab. Das ist ein wirklich deutlich feministischer Film von einer sehr klugen feministischen Regisseurin mit einem ganz großen, nicht männlichen Cast. So ein Erfolg wird und so in den Mainstream eindringt. Ich finde das fantastisch und ich hoffe, dass es auch Folgen haben wird fürs Kino. Nicht, dass jetzt alle anderen Spielzeuge auch einen Film kriegen, sondern dass dezidiert weibliche Themen, Geschichten von Frauen, Non-Binaries, Geschichten, die eben nicht Cis-Het-Männer im Zentrum haben und ihre Selbstfindung, endlich auch Budgets kriegen. Das hoffe ich wirklich sehr. Dann bin ich tatsächlich auch sehr persönlich berührt von diesem Film, weil es so viele Szenen gibt, die bei aller irrsinnigen Komik, ich habe mich wirklich totgelacht an manchen Stellen, so viel Wahres haben. Wie viele Stunden meines Lebens habe ich schon Männern beim Gitarrespielen zugehört, beim Tatsächlichen und beim Übertragenen, in romantischen Beziehungen, in der Arbeit. Wie oft habe ich gelächelt und versucht, das Bar in meinem Kopf zu nennen und war in Wirklichkeit so angestrengt. Das hat es mir wirklich nochmal sehr gespiegelt und es hat mir auch gespiegelt, dass es einen Ausweg aus diesem Patriarchat vielleicht tatsächlich geben könnte, wenn die Kens aufhören, Dinge zu tun, die nur sie interessieren und die allen anderen aufzudrängen und sich auf ihre eigene Suche zu machen, was sie glücklich macht, jenseits von patriarchalen Strukturen. Dann die ganze Optik dieses Filmes, das hat mich wirklich, ich liebe ja Pink und ich habe den schon zweimal gesehen und immer war das halbe Publikum pink angezogen und in dieser super girly Optik und es hat mir auch wirklich sehr, sehr gut getan, das zu sehen, weil das ja was ist, was in meiner Welt, in meiner kirchlichen Welt, dem wird ja mit sehr viel Verachtung begegnet, in den kirchlichen Bubbles, durch die ich sozialisiert worden bin, wurde Plastik abgelehnt, es musste Holzspielzeug geben. In den akademischen Kreisen sollte man nicht pink sein, man sollte eine Frau sein, ist okay, aber bitte nicht wie die anderen Frauen. Und dass hier so eine Sisterhood und ein Abfeiern von Sachen, die auch wirklich wie auch klischee-mäßig weiblich gelesen werden, so zelebriert wird, dass ich finde das fantastisch. Endlich sind Glitzerkleider, rosa Chanel-Taschen und all das ein Ausweis dafür, dass man sehr wohl Präsidentin werden kann und sich für Glitter und Rosa interessieren. Also mehr davon in der echten Welt, finde ich. So, das sind ein paar Sachen, die mir so aufgefallen sind. Ich bin gespannt, worüber ihr redet. Ich werde es natürlich anhören. Ich werde bestimmt bei allem, was ihr sagt, denken, oh, da fällt mir ja das und das dazu ein. Aber das werde ich aushalten. Habt Spaß und ich hoffe auch, dass euch der Film so viel Spaß gemacht hat wie mir. Ja, was es noch zu Muttersachen zu sagen gäbe. Ach, oh nein, ich habe noch mehr. 4 Minuten 34, ich sag doch noch was. Es gibt ja zwei Mutterfiguren und beide lassen ihre Töchter los. Also sowohl die Schöpferin von Barbie als auch Gloria erlauben ihren Töchtern, Barbie und Sascha, sich anders zu entwickeln, als sie es für sie geplant haben. Und es gibt diesen tollen Satz, die Mütter stehen still, so dass die Töchter zurückschauen können und sehen, welchen Weg sie zurückgelegt haben. Und das mag ich doch noch zum Abschluss sagen, wie sehr mich dieser Satz beschäftigt hat, weil ich ein so anderes Leben führe als meine Mutter. Quasi alles, was ich den ganzen Tag tue, ist für sie unverständlich und auch sehr unvorstellbar. Und mit diesem Satz im Herz gehe ich irgendwie gerade in die nächsten Wochen und Monate, mir selber auch zu sagen, ich muss nicht dahin zurück, wo meine Mutter steht. Es ist keine Schuld, sich da weitergegangen zu sein, sondern es ist okay. Und mir selber den Segen dafür zu geben. Ja, das war jetzt noch so ein ernster Schluss, aber den habe ich gerade noch gebraucht. Viel Spaß euch. Bis bald. Tschüss.
Das war die Birgit Mattausch mit ihrem Statement zum Barbie-Film.
Ja, ich hoffe mal, dass die Birgit nach dem Podcast auch immer noch meine Freundin ist.
Das hoffe ich auch.
Als ich ihre Message gehört habe, habe ich ein bisschen Angst bekommen, weil ich nicht so ganz anders kann, als zumindest den Film auch zu zerreißen, sage ich gleich vorneweg. Und Birgit, das musst du dann auch leider ein bisschen ertragen. Da musst du durch. Das tut mir leid.
Aber sie hat ja auch selber gesagt, sozusagen, dass das ist, also haben wir auch schon gesagt, es ist einfach kontrovers. Und, ja. Und man kann genau den Film auf so viele unterschiedliche Art und Weisen interpretieren und auch die Ebenen, auf denen dieser Film sozusagen, die Ebenen, die mitschwingen können und die man reinlesen kann, auch die sind sehr, sehr unterschiedlich. So. Und das, was einige als eben jetzt schon raus durchklang, das Einzige, was einige so als sehr, sehr feministisch rauslesen, da sagen die anderen, das ist der antifeministischste Film seit Jahren.
Ja,
so.
Ja, ja. Was ich jetzt spannend fand in dem Statement von Birgit, ist, dass sie auch das Ästhetische irgendwie sehr hervorgehoben hat oder so.
Ich hab's geliebt.
Dass irgendwie Dinge, die man eben als Stereotyp weiblich bezeichnet und dann auch oft belächelt hat oder so, so eben Rosa und Glitzer und so weiter, dass sie das so erlebt hat, dass man das jetzt im Barbie-Film so zelebriert, dass man das auch mit Stolz und gutem Gewissen irgendwie tragen kann und sagen kann, ja, wenn es dir nicht gefällt, kannst du ja woanders hinschauen. Aber ich nehme jetzt die Tasche in Pink mit oder so. Das, ja.
Aber ich finde, das ist eine der wirklichen Stärken des Films. Also wenn ich mal ganz kurz zu Beginn würdigen kann. Ich finde, die erste halbe Stunde ist grandios. Also ich bin ja in den Film rein widerwillig, habe ich ja schon gesagt. Und dann dachte ich in der ersten halben Stunde, na, sieh mal einer an, der ist ja fantastisch gemacht. Diese ganze Barbie-Welt ist unglaublich gut in Szene gesetzt. Also das, was man wirklich aus dem Spielzimmer kennt, ist dort eine Welt, in der Barbies und Kens leben. Und das ist das ist wirklich optisch brillant umgesetzt, finde ich. Und dann ist er auch noch ziemlich lustig, hat ein paar tolle Filmzitate. 2001 wird zitiert, Matrix wird zitiert, Truman Show wird zitiert. Und so für mich als Cineast habe ich dann plötzlich gedacht, ja, sieh mal, also huch, sollte mir Barbie gefallen. Leider schmiert er dann für mich ab, wenn sie in die wahre Welt gehen. Weil, das will ich nur ganz kurz sagen, weil bevor wir dann über feministische Deutungen und all so ein Kram reden, finde ich, muss man erstmal sagen, dass ich finde, der Film funktioniert als Film einfach nicht, als Geschichte einfach nicht. Also das ist dann irgendwann alles so platt und so und dann doch schon 10.000 Mal gesehen und irgendwie wieder gekaut aus meiner Perspektive, dass ich irgendwie dachte, boah, Mann, ey, ihr versucht's jetzt aber auch gerade jedem recht zu machen irgendwie. Und da nutzen auch die paar richtig guten, also es sind auch nach Barbieland sind noch richtig gute Gags drin, das muss man sagen, ne? Also, aber für mich funktioniert das Ganze filmisch nicht wirklich als Geschichte. Also da habe ich dann irgendwann wurde ich immer mulmiger nach dieser ersten tollen halben Stunde und habe gedacht, nee, schade, jetzt verlierst du mich. Und da rede ich gar nicht über die Deutung. Die Deutung interessiert mich bei einem Film erst als zweites. Also erstmal muss der mich kriegen oder nicht.
Ich möchte noch mal ganz kurz zu dem zurück, was Manu gesagt hat. Ich möchte auch noch mal eine Lanze brechen, bevor wir dann weiter auch zum Storytelling vielleicht gehen können. Und was du ja auch gerade noch unterstützt hast, Jay. Also sowohl das Szenenbild am Anfang oder in der ganzen Barbie-Land, dazu habe ich auch was gelesen, also wie viel das auch an Mühe gekostet hat, dass sie wirklich in allen Einstellungen genau das im Hintergrund haben, was sie im Hintergrund haben wollen. Also das ist alles wirklich extra gebaut, extra hergestellt. Das ist wirklich eine ganze Welt, die da erschaffen wurde.
Und es sieht fantastisch aus.
Und es sieht fantastisch aus und es ist einfach so schön pink. Und also ich finde, man kann gar nicht anders, als die ganze Zeit irgendwie zu denken, oh, also es macht schon was mit der Stimmung auch, finde ich, wenn man das sich die ganze Zeit anguckt.
Wie ist das, Jana? Und hast du früher mit Barbies gespielt?
Ich habe mit Barbies gespielt, ja. Ich habe die vor allem immer unterschiedlich angezogen. Also ich hatte viele unterschiedliche Kleider. So ein kleines Faible für Fashion kann man mir schon auch nicht absprechen. war aber überhaupt gar nicht so ein Pink und Rosa und Glitzermädchen. Tatsächlich überhaupt nicht. Sondern ganz viel irgendwie draußen gewesen und im Dreck rumgespielt und sowas alles. Ich hole das jetzt gerade alles nach.
Wollte ich gerade sagen, ich habe dich eher so mit gewissen Pink-Glitzer- und Glanz-Affinitäten kennengelernt.
Überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe das erste Mal mit über 20 meine Fingernägel das erste Mal lackiert.
Ach, witzig.
Ja, genau. Also das tatsächlich überhaupt nicht. Aber das, was Birgit da gesagt hat, finde ich nochmal wichtig, weil dieses in Pink und mit Glitzer, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, es gibt einen Trend sozusagen auch in so ein bisschen in der weiblichen Szene, auch so Fashion-Szene, nennt sich Barbiecore. Und da geht's eben auch darum, dass Frauen sich bewusst sozusagen so ein bisschen Barbie-like kleiden. Und da geht's aber auch ganz viel um Selbstermächtigung. Also sozusagen das, was du vorhin gesagt hast, Frauen, die sich so angezogen haben, wurden sehr lange sehr belächelt oder eben für ein Püppchen gehalten. Ja. Besonders diese Verniedlichungsfilme. Püppchen, das vielleicht auch irgendwie nichts im Kopf hat. Ja. Und das immer, diese Barbie hatte immer was sozusagen, wenn Frauen sich so gekleidet haben, hat es ganz häufig was mit Machtverhältnissen zu tun. Mhm. Also dass sie belächelt wurden, dass sie nicht ernst genommen wurden, dass gedacht wurde, oh, die hat ja nichts im Kopf und deswegen zieht sie sich pink an und macht sich Glitzer ins Gesicht, weil das ist das Einzige, was sie kann. Und da gibt's eben seit ein paar Jahren diesen Trend Barbiecore, wo es eben aber auch darum geht, dass eben diese Machtverhältnisse aufgebrochen werden. Also zu sagen, nee, ich entscheide mich bewusst für den Look, weil ich es schön finde und spiele vielleicht auch damit, weil ich genau weiß, dass ich eine Erwartungshaltung erfülle oder dass ich eine Erwartungshaltung erfülle, die aber so nicht stimmt. Also, dass ich mich so kleide wie eine Barbie, aber dass ich eben dann nicht in diesem Machtverhältnis sozusagen aufgehe und so ein Püppchen bin, was nichts im Kopf hat, sozusagen. Ja. Das nochmal ganz kurz, also für alle, die den Trend nicht kennen oder da sich noch nicht mit auseinandergesetzt haben, sehr, sehr spannend und auch irgendwie sehr interessant nochmal zu sehen, wie sozusagen auch etwas im Fashion-Bereich umgesetzt wird, was lange Zeit sehr negativ
kommentiert war. Ist das nicht irgendwie, also das ist, finde ich, wäre für mich auch so ein Kritikpunkt, dass ich irgendwie denke, ja, jetzt ob nun Frauen pinke Sachen oder keine Ahnung blond sind und dann als dieses gelten oder als jenes gelten, ja, klar kann man das aufbrechen, aber das ist doch jetzt noch keine feministische Botschaft. Also
kommt drauf an. Also vielleicht nicht für postmoderne Intellektuelle sozusagen oder Menschen, die studiert haben, aber in anderen gesellschaftlichen Bereichen ist das vielleicht schon noch eine Botschaft, weil natürlich reagieren Männer anders auf mich, wenn ich mir einen Pferdeschwanz mache und mir die Augen ein bisschen schminke und irgendwie ein kleines hübsches Kleidchen anhabe, als wenn ich eine Bluse anhabe und als Theologin auftrete. Also wisst ihr nicht, aber ich habe blonde Haare und ich trage auch gerne mal pinken Lippenstift so. Aber ich erlebe es immer noch so. Und es verändert was bei den Menschen, besonders bei den Männern, wenn ich sage, dass ich Theologin bin. So, und dass ich in meinem Fall 7 Jahre wissenschaftliches Studium hinter mir habe. Und es macht was mit mir und mit der Erwartungshaltung von Männern an mich, wie ich gekleidet bin.
Ja, also ich befürchte, dass wir ich befürchte, wir können das nicht vertiefen, aber ich habe dann immer so den Impuls oder die Befürchtung, dass sich das auch nie ändern wird oder ändern kann, weil du, und zwar jetzt, also jetzt jenseits von irgendwelchen patriarchalen Männerkulturen, die dann die Püppchen verachten oder geringschätzen. Du sendest mit deinem Äußeren immer auch eine Botschaft. Also Voll. Das ist ja, wenn ein Mann reinkommt mit einem hautengen Netz-Shirt, das irgendwie seinen glatt rasierten Brust und Sixpack irgendwie zeigt, dann so gehst du auch nicht an eine wissenschaftliche Konferenz und trittst vor die Leute. Oder wenn du es tust, dann riskierst du natürlich auch, dass man irgendwie, dass du assoziiert wirst mit, dass man zum Beispiel denkt, ja gut, einer, der so viel Zeit auf sein Äußeres verwendet und sein halbes Leben im Fitnessstudio verbringt, der hat wahrscheinlich eben doch nicht so viel in der Birne und so. Das gibt's ja bei Männern auch, weißt du, diese
Schlussfolgerungen. Aber nicht in der extremen Form und nicht, dass das sozusagen ihm in dem Maße unterstellt wird, sozusagen. Also dafür gibt's ja genug andere Beispiele.
Ich kann das ja verstehen. Ich kann auch den Modetrend verstehen, dass man sagt irgendwie, wir wollen den umdrehen. So, kann ich verstehen. Und warum auch nicht? Also finde ich jetzt kein Ding, wenn in 20 Jahren oder 50 Jahren sich das Klischee geändert hat, sozusagen. Aber das alleine wäre mir jetzt alles ein bisschen Äußerlichkeiten betont, irgendwie, um da nur eine riesengroße feministische Idee drinne zu finden. Okay, dann dreht man Erscheinungsbild und Vorurteile um. Nichts dagegen. Also weiter.
Was mich jetzt eher noch beschäftigt, ist, dass Jana und auch Birgit ganz aus ihrer Wahrnehmung und Erfahrung sagen würden, dass es immer noch so ist, dass eben ein bestimmtes Outfit mit bestimmten auch sehr frauenfeindlichen Vorurteilen irgendwie belegt ist, weil mir kommt jetzt so diese Fernsehsendung in den Sinn und das ist sicher irgendwie 20, 30 Jahre her, Verona Feldbusch, die damals irgendwie für 3 Wochen, glaube ich, mit Dieter Bohlen verheiratet war und sich dann geweigert hat, ihm irgendwie das Abendessen zu kochen und dann haben die sich wieder getrennt. Es ist irgendwie eine ganz verrückte Geschichte gewesen. Und dann hat sie sich doch mit Alice Schwarzer in einer Fernsehsendung getroffen. Ja. Und Alice Schwarzer ist da wirklich so in diesem, in irgendwelchem, ich sag jetzt mal so ein Kleid oder ein Kleidungsstück, das ganz bewusst eben ihr Frausein oder ihre Fraulichkeit eben kaschiert oder nicht betont hat. Und die Verona Feldbusch ist dann in riesigen High Heels und kürzestem Rock da reingestöckelt. Ja. Und in der medialen Aufarbeitung war man sich weitgehend einig, dass die Verona Feldbusch sich eigentlich als neue Emanze, als quasi als feministischer im modernen Sinne erwiesen erwiesen hat als die Alice Schwarzer, weil man gesagt hat, so sind die eben, wenn eine Frau das will, dann darf sie auch so reinkommen und das heißt noch lange nicht, dass sie nichts im Kopf hat und so. Das war vor fast 30 Jahren und das wurde da schon diskutiert und ich finde es noch krass, dass das heute immer noch irgendwie ein eben ein Lob wert ist, wenn ein Film diese Botschaft noch einmal sendet. So, ja.
Also ich find's wichtig, weil gerade bei Frauen Außenwirkung und auch Erwartungshaltung und Aussehen einfach immer noch immens zusammenhängen. Du hast es gerade gesagt, so das was ich anziehe, das macht ganz viel von dem aus, wie ich wahrgenommen werde. Das ist bei Männern natürlich auch so. Aber ja.
Ja, eben ich weiß eben nicht, ob es dann vielleicht graduelle Unterschiede. Ich glaube, es gibt keine grundsätzlichen Unterschiede. Das merkst du immer da, wenn du auch als Mann irgendwo underdressed oder overdressed oder einfach irgendwie den Dresscode falsch interpretiert hast, dann wird dir natürlich auch alles Mögliche zugeschrieben aufgrund deines Outfits. Ich glaube, vielleicht sind die Ausdrucksmöglichkeiten bei Frauen oder das Spektrum ist breiter, wenn du mal in ein Modehaus gehst und schaust, was sich Männer so anziehen können und dann die Frauenabteilungen sind schon fünfmal größer und da ist vielleicht, keine Ahnung, da sind vielleicht mehr Interpretationsspielräume offen dann.
Ich habe neulich bei uns in der Kirche gepredigt, ne, und ich ziehe da ja keinen Talar an oder sowas, ich bin ja auch nur Predikant und wir tragen bei uns, also wir sind nicht so talarorientiert, sag ich mal, so, obwohl es eine evangelische Kirche ist. Und hab dann da, also es gibt ja auch Talare für Laien, will ich damit sagen, ne? Trage ich nicht, sondern bin so ganz leger da nach vorne gegangen, halt hier mit meinem Vollbart und so und hab dann angefangen zu predigen und später sagte mir dann eine Bekannte, die mit einer Besucherin, die zum ersten Mal in unserem Gottesdienst war und man merkte, die war schon eher so hochkirchlich orientiert, die dann sagte, ja, sie war ja am Anfang total irritiert, was dieser Penner da vorne will.
Ohne Scheiß.
Ja, ohne Scheiß. Okay. Und sie hatte wohl ein bisschen Angst, dass ich jetzt irgendwie hier das ganze Ding sprenge oder dass da jemand Falsches nach vorne geht. Und dann war sie aber ganz überrascht, dass ich doch ganz kluge Dinge zu sagen hatte. Und hat dann gesagt, ja doch, die Predigt war zwar ganz anders, als ich das gewohnt bin und so, aber doch, da waren doch wirklich gute Sachen dabei. So, also ich will nur sagen, ne, das gibt es bei uns Männern durchaus auch.
So, und dann kann ich noch mal ganz kurz erzählen, was ich noch so erlebt habe.
Ja, ja.
Also ich war im homiletischen Hauptseminar, das ist das Seminar im Theologiestudium, wo man predigen lernt. Und da wurde darüber diskutiert, ob wir denn, wenn wir sozusagen predigen auf der Kanzel, ob wir unsere Haare offen haben dürfen oder nicht, was das macht, weil das würde ja die Zuhörenden ablenken, ob man Lippenstift tragen darf oder nicht, weil das ja auch was machen würde. Wie das ist mit hohen Schuhen oder nicht. Also dass jedwede Form sozusagen, die von dem Inhalt ablenken könnte, wohlgemeint auf sexuelle Anspielungen sozusagen, dass das doch zu unterlassen sei in dem Sinne, weil das eben den Inhalt schmälern würde beziehungsweise ablenken würde dann.
Das steht dem Evangelium im Wege.
Genau, es steht dem Evangelium im Wege, wenn ich meine Haare offen trage und dazu Lippenstift. Das geht ja gar nicht. Gleichzeitig erlebt man auch immer wieder Dinge, das hast du auch gerade gesagt, dass ich schon gefragt wurde, was das sozusagen, ob man mich ernst nehmen müsse oder was weiß ich. Also das ist ja auch immer Selbstausdruck, Kleidung. Und, ja. Und es ist dann schwierig, wenn der Selbstausdruck dazu führt, dass ich von anderen dafür verurteilt werde. Mhm. Und wenn mein Selbstausdruck ist, dass ich quasi unter meinem Talar ein Glitzerkleid anhab oder sowas und dann aber von anderen dafür verurteilt werde oder eben nicht für voll genommen werde oder eben das sozusagen, dann finde ich es schwierig so. Und das ist das Gleiche, was du erlebt hast, weil Selbstausdruck auch immer Teil von Persönlichkeit ist und Teil von dem, was irgendwie in mir ist, was ich auch nach außen tragen möchte. Mhm. Und dafür verurteilt zu werden, ist ja auch irgendwie was zutiefst Unchristliches eigentlich, weil das dann den Wert sozusagen an mein Erscheinungsbild koppelt und naja.
Ja, ja.
Also ich verstehe ja schon, ich finde halt alle solche Regeln, nee. Ich finde nicht alle solche Regeln Quatsch. Es gibt irgendwelche Grenzen. Wahrscheinlich ist es unklug, im Bikini oder in der Badehose irgendwie auf die Kanzel zu gehen und eine Predigt zu halten. So, also es gibt irgendwelche Grenzen. Aber meines Erachtens sollten die Leute so dastehen, wie sie sich wohlfühlen. Und dann, du hast schon recht, natürlich gibt es solche komischen Regeln, die wirklich abgeschafft gehören, meines Erachtens. Also ob da nun jemand mit einem Irokesenschnitt steht oder in einem Anzug oder jemand in einem Glitzerkleid oder keine Ahnung, in einem Kostümchen, ist doch eigentlich Wumpe, solange die oder derjenige sich in dieser Weise irgendwie zu Hause und wohl fühlt und derjenige ist. Und dann mag jemand denken, oh, da steht ein Penner vorne. Soll er doch, soll sie doch, ist mir doch egal. Also ich meine, also wenn die mir nicht mehr zuhört, ist es ja quasi ihr Problem. Und ich denke dann immer, naja gut, so. Ich würde nur jetzt irgendwie, also irgendwie würde ich gerne zum Film zurück und irgendwie zum eigentlichen Thema, weil das empfinde ich eher als ein Nebenthema, weil nun Barbie pink ist und so. Also
die Ästhetik ist natürlich sehr sehr blendend und im Vordergrund, aber auch in Birgits Statement hat sie ja ich sage jetzt mal, dieses Äußerliche auch als ein Ermächtigungszeichen von Frauen gesehen, das eben in einem größeren Kontext steht, das eben in diesem feministischen, emanzipatorischen Sinne gelesen wird. Und jetzt weiß ich nicht, wollen wir das Storytelling haben wir jetzt noch nicht wirklich vertieft. Ich merke schon, das wird ein längerer Podcast.
Ja,
weil Jay hat ja da auch grundsätzliche Anfragen gehabt und gleichzeitig sind wir ja jetzt erst so an der Oberfläche am Kratzen, was die ganze die feministische Botschaft betrifft und diese Patriarchatskritik. Da sind bei mir eher die Probleme aufgekommen.
Jay, sag doch mal. Also du hast ja vorhin schon gesagt, du hast ein bisschen ein Problem mit dem Storytelling. Also die erste halbe Stunde fandst du unglaublich gut. Das habe ich auch in vielen Rezensionen gelesen, dass die erste halbe Stunde wirklich über den Klee gelobt wurde. Und danach haben dann angefangen, sich die Geister zu scheiden, sozusagen. Genau. Und dass die Story dann einfach sehr, sehr flach wurde. Und ich würde dir sogar beipflichten und sagen, es gibt Phasen oder es gibt, man kann es so sehen, dass man sagt, da wollten sie zu viel, da war irgendwie zu viel gewollt, sodass irgendwie dann die Story so ein bisschen abflacht hinter Feminismus, hinter Patriarchatskritik, hinter einem Verhältnis von Babylands zur echten Welt und hier noch eine Schleife und da noch eine Schleife. Also da ist einfach unglaublich viel drin und darunter, finde ich, leidet die Story eben manchmal. Da würde ich dir beipflichten. Genau.
Genau. Ja, ich finde halt sozusagen, alles, was dann passiert, bleibt auf so einer Soap-Opera-Ebene. Mhm. Und zwar absolut überschaubar und durchschaubar und auch von vornherein irgendwie man kann sich immer schon denken, was als nächstes passieren wird und das passiert dann auch und das finde ich immer ein bisschen schwierig. Gut, nun ist der Film natürlich das finde ich schon spannend. Das ist irgendwie ein Kinderfilm für Erwachsene, könnte man sagen, oder ein Erwachsenenfilm für Kinder. Er spricht beide Seiten an und versucht natürlich auf der Ebene muss man das dann auch so halten, dass eben auch Kinder noch gut mitkommen, ne? Und dass es platt genug ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Kinder nur platte Filme mögen, aber zumindest werden Kinder wahrscheinlich weniger Spaß an einem Film wie Oppenheimer haben, der nun unglaublich virtuos mit Zeitebenen und allem Möglichen spielt und es wirklich quasi überfordernd ist für den Zuschauer, sondern die brauchen es einigermaßen einfach und stringent und nachvollziehbar. linear, genau. Und das macht Barbie natürlich. Kann ich ja auch verstehen. Aber für mich als Erwachsenen habe ich dann halt oft gedacht, oh, gut. Also ein paar schöne Einfälle. Ich fand es irgendwie gut, dass die Mattel-Führungsebene hochgenommen wurde. Großartig. Will Ferrell spielt den CEO und ich finde, er macht das großartig. Wirklich finde ich auch irgendwie cool, dass so eine Firma in ihrem Nummer 1 Werbefilm ihre Führungsriege wie eine Horde von Deppen darum laufen lässt. Finde ich, dafür habe ich Sympathie und kann ich sagen, gut gemacht. Aber dann die Geschichte mit der Mutter und ihrer Tochter und die Tochter ist die ganze Zeit Anti und dann aber, wenn sie nach Barbieland kommt, wird sie plötzlich ist sie plötzlich dann doch pro Barbie und so. Das ist alles so platt und absehbar. Also da denke ich irgendwie, ach Leute, hättet ihr doch euch eher konzentriert auf die Barbie-Welt? Keine Ahnung, hättet das anders gemacht. Irgendjemand kommt aus der wahren Welt in die Barbie-Welt und versucht, das Patriarchat einzuführen und dann daraus irgendwie ein spannendes Ding. Aber diese ganze Zwei-Welten-Kiste, die konnte ich nur schlecht kaufen. Also
zwei Aspekte dazu, das, was du eben auch gesagt hast. Man kann den Film eben auf unterschiedlichen Ebenen lesen und dadurch erreicht er natürlich auch dieses Mainstream-Publikum. Ja. Und ja, ich habe da jetzt auch keine großen neuen feministischen Aspekte oder Aha-Momente drin gehabt, aber vielleicht hatten die anderen Menschen, die sich noch viel weniger mit dem Thema auseinandergesetzt haben als ich. Oder auch Menschen, die den Film geguckt haben, weil sie mit ihren Kindern da drin waren und sonst sich nie mit dem Thema Feminismus oder Ähnlichem auseinandergesetzt hätten. Auch
also quasi Feminismus für Einsteiger.
Ja, vielleicht Feminismus für Einsteiger in einer pinken Hülle mit ein bisschen Glitzer drauf zum Beispiel. Also genau, weil Feminismus ist ja auch, und das ist ja auch so ein scheiß feministisches Ding, das Wort Feminismus ist überhaupt nicht sexy, so überhaupt ja, nicht. Ja, so ja, und das ist so negativ konnotiert und auch bei vielen Frauen negativ konnotiert, ja. Weil das eben auch von Alice Schwarzer mit einem bestimmten Bild einhergeht. So. Und so Barbie als Statement für Make Feminismus Pink or Great Again sozusagen im Sinne von, es gibt auch Feminismus für Einsteiger in schön verkleidet und so verständlich gemacht, dass man eben nicht sofort an Alice Schwarzer denkt und auch sofort was mit sich selber anfangen kann. Also die Rede von der Mutter dann darüber, was Frauen alles sollen oder was Frauen alles nicht sollen. Das war für mich jetzt nichts Neues. Aber natürlich war das irgendwie einmal in 5 Minuten geballt zusammengepackt, was sozusagen der Struggle, der große Struggle ist. Und das hört man in wenigen Filmen, die so mainstreamig sind und so viele Menschen erreichen. Und das muss man auch einfach mal sagen, dass das so verpackt wird, dass es viele Menschen erreicht und trotzdem in diesem Film funktioniert auf irgendeiner Ebene.
Ja, schon. Und ich finde auch die Ansprache von der Mutter dann da schon ganz gut, aber auch hier wieder finde ich, im Kino gilt Show, don't tell. Also zeige und red nicht. Und sie macht das natürlich in einer glühenden Rede deutlich. Und die glühende Rede bringt ja dann auch die Barbies aus ihrer Ken-Brainwashing heraus. Auch ganz nett, aber irgendwie ist es mir einfach zu platt. So. Ja. Also das mag feministisch sein oder nicht, sondern mir geht's um das Filmische, das Storytelling sozusagen. Ja.
Also ich würde auf die Rede gerne nochmal zurückkommen. Ich würde jetzt mal sagen, vom Storytelling her, ich habe, was Jay jetzt gesagt hat, kann ich teilweise unterschreiben. Ich fand die Geschichte allerdings überhaupt nicht vorhersehbar. Also ich hätte es waren ganz viele Wendungen drin, dass die jetzt da, der Ken zurückgeht und dann das Patriarchat im Barbieland aufrichtet und dass dann noch die Geschäftsleitung von Mattel hinterher zappelt und so. Das hätte ich alles nicht erwartet. Ich habe das alles gewusst, weil ich etwa 100 Reviews gelesen habe. Ja. Ich habe buchstäblich von jeder Szene praktisch schon gelesen, weil ich so viel Content schon reingezogen habe. Das sollte man ja eigentlich nicht tun. Ich habe den Film überhaupt hochgradig vorbelastet, aber in alle Richtungen vorbelastet gesehen. Aber ich fand die Story eigentlich nicht vorhersehbar. Ich würde aber doch sagen, für mich ist sie sehr ausgeflattert. Also ich finde auch, es sind so viele Motive drin vorgekommen und so viele, jemand hat gesagt, es scheint, als hätte die Greta Gerwig oder die Drehbuchschreiberinnen und Schreiber hätten versucht, quasi jeden New York Times Artikel, der zum Feminismus geschrieben wurde, irgendwie auch noch zu verarbeiten. Und so hat es sich ein bisschen angefühlt, es werden Themen aufgerissen, Barbie denkt an den Tod, ja. Das kommt aber nie mehr vor. Es ja. wird, die Geschichte von dieser Mutter und ihrer Tochter im realen Leben, die ist fällt ganz auffallend flach aus. Man erfährt von der gar nichts, ja. Man weiß nicht richtig, wo wohnt die denn, was macht die denn, aus welchen Verhältnissen kommt die. Es wird, wie du hast es schon gesagt, da wird zu viel versucht und zu wenig erreicht. Was mich eher getriggert hat, muss ich sagen, ist, dass wahnsinnig platt oder wahnsinnig grob geschnitzt wird. Also das Barbie-Land ist das Matriarchat schlechthin. Die Kens, die dort vorkommen, die Männer, sind bloße Anhängsel von Frauen. Die haben keine eigene Identität. Sie sind nur, was sie quasi durch den Blick und die Anerkennung der Frauen sind. Natürlich ist das versucht, man hat da versucht, eine vulgär Vorstellung des Patriarchats auf den Kopf zu stellen. Ja. Aber das ist wahnsinnig dann grob geschnitzt und dann geht's in die Real World. Das ist groß angeschrieben, ein riesiges Billboard, ein riesiges Plakat. Real World, jetzt gehen sie in die Real World und die Real World ist natürlich überhaupt nicht die wirkliche Welt, weil da wird dann das Patriarchat wiederum massiv grob geschnitzt. Alle Männer, die in Erscheinung treten, sind irgendwie übergriffige, sexistische Arschlöcher und Vollidioten. Das ist eine, jemand hat gesagt, das fand ich dann wieder klug, es ist eine Hyperworld. Es ist quasi eine ganz bewusst in der massiven Überspitzung. Und jetzt ist natürlich die große Diskussion oder die große Frage ist, wird in dieser Überspitzung, wird damit eine Wahrheit umso klarer gemacht oder ein Wahrheitsmoment, ein Wirklichkeitsmoment umso mehr vor den Scheinwerfer gestellt? Oder ist das derart verzerrt, dass es mit unserer wirklichen Welt nichts mehr zu tun hat? Und für mich ist es so wie, ich hab das geguckt und ich habe gefunden, nee, das ist natürlich, glaube ich, dass es sexuelle Übergriffigkeiten gibt und dass es auch Männerdomänen gibt und in denen irgendwie über Frauen gelächelt und schlecht geredet wird und so weiter. Aber ich habe wie gedacht, das ist in meiner Wahrnehmung war das einfach war das genauso eine Fantasiewelt, wie es Barbieland auch war.
Mir ging das auch so und ich habe gedacht,
ihr seid keine Frauen.
Ja.
Ja, mag ja sein. Ich will nur kurz sagen, ja, meinen Gedanken dazu, weil ich habe dann gedacht, die sind jetzt in der Mattel-Welt. Und das wird sich auch nur als eine Pseudo-Welt entpuppen, bis sie dann in die tatsächliche reale Welt kommen. Aber soweit haben die Autoren wohl nicht gedacht, sondern das ist aus ihrer Perspektive die wirkliche Welt, weil das ist ja eben nicht passiert. Aber mir ging das ähnlich wie Manuel, dass ich irgendwie diese Art von Welt doch ein bisschen arg undifferenziert fand als Gegensatz zur Barbie-Land.
Ich habe es bewusst, also ich habe es als bewusste Überspitzung wahrgenommen.
Ja.
Und auch ein bewusstes Spiel sozusagen damit, wo aber für mich auch so viele Wahrheitsmomente drin waren, aus meiner persönlichen Erfahrung und Wahrnehmung heraus, dass es für mich sozusagen dann überspitzt funktioniert hat tatsächlich.
Ja,
ja. Genau. Und am Ende ja auch sozusagen für mich dann eher die Aussage war, oder nicht dieses Gegeneinander, sondern eher sozusagen in dieser Überspitzung von beiden Welten, für mich quasi am Ende die Aussage oder am Ende der Gedanke stand, was macht dieses Gegeneinander im Geschlechterkampf eigentlich mit uns? Also für mich hatte die Überspitzung eigentlich die Funktion aufzuzeigen, dass dieser Geschlechterkampf einfach nicht gut für die Welt ist.
Ja.
So.
Ja.
Und das war sozusagen dann mein Gedankengang. Also bei allem, wo man sagen könnte, das ist doch nicht realistisch, wie es dargestellt wird und das passt doch irgendwie auch nicht, hat es bei mir so viele Wahrheitsmomente und trotzdem blieb am Ende dieses, weil ja auch danach damit gespielt wird. Dann ist das Patriarchat in Barbie-Land sozusagen und dann kommen aber die Frauen wieder und es gab immer wieder diese Momente, okay, sollen jetzt mit den Männern die Frauen eigentlich dargestellt werden oder ist es jetzt eigentlich umgedreht? Also es wird ja mehrfach auf den Kopf gestellt,
ja,
dadurch, dass sich die Welten verändern und die Rollen der Geschlechter in den unterschiedlichen Welten auch verändern, sozusagen. Zumindest in Barbieland. Da haben die Frauen mal diese Rolle und dann haben die Männer mal diese Rolle und dann irgendwann wieder die Frauen und dann gibt's die Real World und da haben die Männer diese Rolle und
Ja, genau.
Da sind einfach so viele Verschiebungen der Rollen der Geschlechter in Barbieland, aber auch eben dann sozusagen in der echten Welt, dass bei mir sozusagen am Ende der Gedanke einfach blieb so, hey, was machen wir mit diesem Geschlechterkampf, mit diesem Gefühl von, wir müssen uns irgendwie behaupten oder wir haben irgendwie ein Machtstreben und so einfach dieses Gefühl zurückbleibt, dass wir uns nur selber damit schaden.
Ah, das ist interessant, weil das finde ich jetzt einen guten Punkt zu diskutieren, weil ich habe das auch so wahrgenommen. Es ist eigentlich eine Versinnbildlichung eines gewissen Kulturkampfs oder Geschlechterkampfs, der irgendwie stattfindet, Matriarchat gegen Patriarchat. Aber mir hat dann eben im letzten Drittel des Films, ich war nicht mehr gespannt, weil ich ja so viele Reviews gelesen habe. Ich wusste ja eigentlich, wie es ungefähr ausgeht. Aber ich hätte irgendwie mir erhofft, dass so ein Weg angedeutet wird, wie das jetzt klappen könnte, auf Augenhöhe, wo man sich irgendwie ernst nimmt und so. Und ich habe das Gefühl gehabt, der Film schnitzt ganz grob Traumwelt, Patriarchat, die Frauen am Drücker, die Männer sind alles irgendwelche, Waschlappen. Und dann die reale Welt, Patriarchat, und das clasht dann so. Jetzt wird in der Barbie-Welt das Patriarchat aufgerichtet und so. Und dann ist es aber nicht, dass man sich irgendwie auf Augenhöhe begegnen würde und sagen würde, ja, irgendwie gemeinsam geht's besser oder keine Ahnung. Es wird dann keine Disney-Botschaft angestimmt, sondern es ist dann, als Ken dann sagt, ja, aber kann ich nicht wenigstens im Barbie, im Dreamhouse wohnen oder können wir nicht wenigstens einen Richter stellen oder so? Nee, geht nicht. Die werden dann wieder ganz zurück an den Boden der Nahrungskette zurückgeworfen. Es wird nur ein bisschen so leicht angedeutet, ja, so kleine Konzessionen werden gemacht. Nicht jeder Abend ist Girls Night. Es kann jetzt auch mal ein Abend nicht Mädchenabend und vielleicht sogar dann eben Jungsabend oder gemeinsamer Abend sein. Und sie dürfen jetzt, wenn sie ganz unten anfangen, dürfen sie doch versuchen, so ein kleines bisschen Verantwortung wahrzunehmen. Aber
gut, man könnte darin natürlich, wenn ich da kurz einhaken darf, man könnte darin natürlich sozusagen die Kritik sehen daran, dass meinetwegen, also eine Kritik an der am real existierenden Feminismus, der sozusagen sagt, ja, natürlich, es muss nicht jeder Abend Jungsabend sein. Ihr Mädchen dürft schon auch mal auch mit einer Person in der Führungsetage mit dabei sein. Ja, natürlich. Also so, so kann man das natürlich verstehen, dass das sozusagen umgedreht quasi zeigt, wie Frauen sich zum Teil in unserer Welt fühlen, weil die Tür so ein kleines bisschen aufgemacht wird und sie und ihnen so zugewunken wird und gesagt wird, naja, wenn du einen Hosenanzug anziehst, darfst du auch in die Chefetage kommen, aber nur du. Also und mehr von euch bitte nicht, so nach dem Motto, ne?
Und so habe ich tatsächlich auch gelesen. Also sozusagen während des Filmes eben dieses überspitzte, was machen wir da eigentlich, wie wir gegeneinander arbeiten und diese Frauen gegen Männer und auch gegen auch dieses Binäre, wie absurd ist dieses Binäre gegeneinander denken eigentlich? Um am Ende dann eben leider nicht bei einem versöhnlichen Miteinander zu landen, sondern um am Ende dann wieder darauf zurückgeworfen zu sein, wir machen die Türen Spalt auf und ihr dürft vielleicht reingucken und vielleicht sind wir irgendwann bei 20%, aber irgendwie ist diese gläserne Decke doch schon noch ein bisschen da und jetzt sind wir gerade eben nur bei 14% oder 17% oder ich habe die richtigen Zahlen nicht im Kopf, aber also auch ich fand es eben sehr ernüchternd und die Versöhnung bleibt aus und das finde ich auch traurig und da gehe ich mit dir mit, Manu, und dementsprechend das, was du dann sagst, am Ende von dieser Darstellung, von diesem Gegeneinander, von diesem von diesem Kampf dann zu sehen, ja, und die Tür ist eben trotzdem nur ein Spalt auf und wir haben noch ein bisschen, wir haben noch was vor uns, wenn wir irgendwann dahin gelangen wollen, dass wir irgendwie versöhnt miteinander sein können.
Ja, ja, okay. Wenn,
ja, also das kann ich so sogar ganz, ganz gut stehen lassen, wenn man das so hört. Also dann hat mich das filmisch von der Geschichte nicht so angesprochen, sag ich mal. Aber sozusagen als umgedrehte Kritik, dann auch doch wieder Show, don't tell, ja, also zeige es, wie es quasi Frauen in der realen Welt geht. So geht's jetzt den Kens auch. Die dürfen ein bisschen mehr, aber halt doch nicht so richtig. Ne? Finde ich eigentlich dann ganz, ganz gut. Aber die Birgit hat ja vorhin, darauf wollte ich eigentlich nochmal kurz zurückkommen. So was sie so. Also so diese Leier mit den Gitarre spielenden Kens, die deren Lieder man sich irgendwie stundenlang anhören muss, das ist ja auch ganz witzig gemacht in dem Film. Also quasi, dass sich Männer Frauen um sich rumgruppieren, um sich selbst darzustellen und sie dabei zugucken müssen. Was ich irgendwie nicht so ganz verstehe, ja, wenn ihr denen nicht zuhören wollt, geht doch einfach weg. Also ich verstehe gar nicht, warum man sich darüber aufregt und sagt, oh ja, immer diese Gitarre spielenden Kens, ja, lass das doch einfach. Lass die halt alleine ihre Lieder spielen und dann werden die schon sehen, dass die, wenn die kein Publikum mehr haben, dann kommen die schon auf andere Gedanken. Also warum lasst ihr euch auf dieses Spiel überhaupt ein? Also,
das ist aber auch ein emanzipatorischer Prozess, den man erstmal machen muss und das dauert. Also dieses, weil man eben dazu soziokulturell vielleicht oder auch so gesellschaftlich erzogen wurde, gefallen zu wollen. Und immer wenn man sozusagen gegen etwas spricht oder sagt, so deine Musik gefällt mir nicht oder warum versuchst du, kannst gar nicht singen, dann fällt man raus und gefällt eben nicht mehr. Und wenn man dazu erzogen wurde, dass man einen gewissen Wert hat dadurch, dass man gefällt, und sein Selbstwert auch darüber generiert, Menschen gefallen zu wollen, dann ist es ein richtig schwerer emanzipatorischer Prozess zu sagen, so nee, ich sag dir jetzt nicht, was du hören willst, sondern ich sag dir jetzt vielleicht, sorry, du kannst gar nicht so schön singen und vielleicht musst du auch nochmal Gitarre spielen üben, aber, oder vielleicht kann man auch gut singen und Gitarre spielen, aber einfach zu sagen, sorry, das spricht mich nicht an, das funktioniert hier gerade nicht. Das sagen zu dürfen, sich selber das zugestehen, das sagen zu dürfen, ist ein emanzipatorischer Prozess, der dauert.
Indem man sich quasi durchsetzen muss gegen ganz tief sitzende Erwartungshaltungen, gegen Sätze, die man von Eltern schon gehört hat, das gehört sich aber für ein Mädchen nicht und so weiter. Ja, ich kann das nachvollziehen, aber es ist mir einfach dann wieder so extrem schwarz-weiß dargestellt, dass ich wirklich meine Welt nicht darin wiederfinde. Und natürlich sage ich das als Mann, aber ich sage das auch als, ich sag mal, als Mann mit Kindern, die in ihrem ganzen Schulleben bis jetzt nur Lehrerinnen als Autoritätspersonen haben. Ich sage das als Schweizer, in der der größte Teil der Studierenden weiblich ist und die meisten, viele Fakultäten, auch angesehene wie Rechtswissenschaften, Medizin, 65% weibliche Studierende und so. Also ich sag das ja auch in als Gesellschaftsteilnehmer, der, ich sag das als Angestellter hier, der als Mann in diesem Team weit in der Unterzahl ist. Ich habe eine Chefin. Wir wählen bald den neuen Kirchenpräsidenten. Das sind zwei Frauen aufgestellt für die Nachfolge und so. Also ich sag das in einer Umgebung, wo ich sagen muss, ja, das ist jetzt einfach nicht der Mattel-Konzern. Und der richtige Mattel-Konzern, witzigerweise, passt eigentlich als Symbol gar nicht so wirklich, weil praktisch die Hälfte der Geschäftsleitung Frauen sind, weil Barbie von einer Frau erfunden wurde, die 30 Jahre lang CEO von Mattel gewesen ist. Es gab später noch einmal eine Frau, die jahrelang CEO war. Also es ist ein bisschen witzig, dass sie den Mattel-Konzern als Versinnbildlichung patriarchaler Konzernstrukturen genommen haben und der gibt das nicht mal im realen Leben her. Ich will nicht verleugnen, dass in Konzernen ganz sicher, dass da hat man ja, das kann man ja nachrechnen, das ist ja kein Geheimnis, dass natürlich sehr die Männer in Konzernleitungen massiv in der Überzahl sind. Aber weißt du, das ist eben ein anderes Thema, das in dem Film, wenn überhaupt, nur am Rande gestreift wird. Es heißt, es beginnt mit in Barbieland, da wachsen alle Barbies auf oder leben alle Barbies in der Überzeugung, dass alle alles werden können. Ja. Und dann merken sie in der realen Welt, das stimmt gar nicht, die Frauen können gar nicht alles werden, weil die bösen Männer ihnen diese Positionen verweigern, und bei den Männern können alle alles werden. Das stimmt ja aber auch nicht.
Nein.
Das ist da einfach nicht, es ist einfach nicht wahr, und es war auch nie wahr. Männer haben auch nie alles werden können, selbst wenn über Jahrhunderte hinweg alle Staaten, alle Monarchien von Männern geführt wurden. Das heißt aber nicht, dass jeder Mann hätte König werden können, sondern die 90% der Männer haben mit 99% der Frauen eigentlich eine gemeinsame Unterdrückungsgemeinschaft gebildet und wurden geführt von ganz vielen Männern. Und der Wunsch, dass unter diesen Königen jetzt auch noch Königinnen drunter sind, das ändert die Entwicklungschancen der breiten Bevölkerung auch nicht wahnsinnig viel. Also ich habe mich ein bisschen gestoßen an diesen... Sorry.
Nee, war
ein langer
gut.
Monolog.
Alles gut. Ja, das stimmt. Also ich gebe dir vollkommen recht. Und auch dieses Missverhältnis, was du ja selber angesprochen hast. Also wie viel Prozent der Frauen sind mittlerweile also wie viele Studierende sind weiblich zum Beispiel? Und sich dann trotzdem aber anzuschauen, in der Wissenschaft oder in den ProfessorInnen-Situationen, wie es dann ist. Ob wir dann immer noch beim Verhältnis von 60-40 oder 70-30 sind wir dann nämlich meistens nicht mehr. So. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, sondern das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass natürlich auch Männlichkeitsvorstellungen ganz viel, wir waren mit ein paar Kollegen vom RefLab letztens in der Veranstaltung zum Thema Männlichkeit in der Lesung, und da ging es auch darum, dass Männlichkeit natürlich auch ganz viel mit Gewalt zu tun hat und ein Männlichkeits-Selbstverständnis auch ganz viel mit sich an anderen Männern abarbeiten zu tun hat. Und dass natürlich, wenn Männer in Machtpositionen sind, das auch eine Auswirkung auf Männer hat, die nicht in diesen Machtpositionen sind. Das, was du gerade gesagt hast. Ja. So dieses Unterdrücktwerden von Männern in Machtpositionen. Das sind nicht nur Frauen, die darunter leiden, sondern auch Männer, die darunter leiden. Weil die sich natürlich auch an diesem dann dargestellten Männlichkeitsbild abarbeiten. Da müssen wir nur an den reitenden Wladimir Putin denken. Inszenierte Männlichkeit.
Das blitzt in dem Film auch kurz auf, nämlich mit diesem Praktikanten, der bei Mattel arbeitet, der ja übrigens auch eine großartige Rolle in Sex Education hat.
Die sind so super.
Und der stellt ja an einer Stelle sogar die Frage, als man quasi Männlichkeit als Machtinhaberei definiert, sagt er ja, ich habe keine Macht, bin ich jetzt eine Frau?
Ja.
Weil der verschlägt es da in diese Führungsriege von Mattel, und der ist da völlig fehl am Platz. Wenn die alle aufstehen und er will auch aufstehen, dann drückt er ihn wieder runter, sitzt jetzt ab und so. Und der merkt, der wird da nie landen. Der ist ein Mann, aber der wird es da nie hochschaffen.
Und ähnlich geht es ja Ellen. Die Figur des Ellen ist ja auch so eine geschlechtsneutrale Figur. Also irgendwie ist der ein Mann, aber der gehört schon auch nicht zu den Cans dazu. Weil er irgendwie da rausfällt, weil er irgendwie ein Mann ist, aber kein Ken, und damit irgendwie eine andere Rolle hat, und damit passt er nicht zu den Kens, und irgendwie gefühlt, dann will er ausbrechen, weil er nicht dazugehört. Also man könnte jetzt sogar Ellen als so ein bisschen queere Person, wenn man wollte, deuten, die halt eben auch merkt, sie hat keinen Platz in dieser Welt. Vielleicht hat sie einen Platz in der Real World und findet da irgendwie seine Rolle oder was auch immer. Aber auch, und dadurch wirkt er auch so ein bisschen geschlechtsneutral dann.
Ja, das stimmt.
Ja, und da, ich meine, gut, und da wäre natürlich wirklich die Frage, ob dieser Fokus auf den Geschlechterkampf sozusagen das ist, was das Thema weiterbringt, oder ob es nicht klüger wäre oder feministischer wäre, sozusagen zu versuchen, andere andere Ideen zu malen, zu geben. Ja. Und ich wollte an der Stelle nochmal ganz kurz die Kritik von der Jule Lobo aufgreifen, weil ich finde, das ist schon ein Gedanke, der nicht ganz ohne ist. Also ich meine, hier wird ein, ich sag mal, ein Marketingfilm, ne? Also das Ganze ist ja ein einziger knapp zweistündiger Werbespot für die Barbie-Puppe, so. Der wird sozusagen als feministischer, neo-feministischer Film verkauft. Gleichzeitig bleibt aber die Barbie-Puppe sozusagen dieses super dünne, blonde Püppchen, was bestimmte Maßen hat und sozusagen ja eine bestimmte Art von Weiblichkeit verkörpert, bleibt die Stereotype Barbie. Und die wird infolge dieses Films millionenfach weiter in Kinderhaushalte verkauft werden, die dann sozusagen anhand von dieser Barbie-Puppe wieder lernen, wie sie sein sollten, wenn sie eine richtig tolle Frau sein wollen. Und da finde ich, und die Kritik, die finde ich, die sitzt, finde ich, weil die schaut hinter das oberflächlich woke, wir machen hier die Barbie zur feministischen Kämpferin, aber schaffen sie gar nicht ab. Also wir sorgen weiterhin dafür, dass Kinder das als Vorbild haben. Und dann finde ich irgendwie, ist dann wirklich halt die Frage, ist das so feministisch? Also wenn Kinder das durch diese Barbie-Puppen Mädchen vor allen Dingen eben lernen. Aber auch Jungs, die sozusagen ihre Geschwister mit den blonden Barbie-Püppchen spielen sehen. Auch die lernen ja dadurch, wie Frauen auszusehen haben.
Ja, aber da ist die Botschaft wahrscheinlich einfach ambivalent, weil es ist einerseits ist es ein emanzipatorischer Fortschritt, dass man auch Frauen, die irgendwie den normschönen Idealmaßen entsprechen und damit Minirock und Stöckelschuhen daherkommen, nicht von vornherein zuschreibt, dass sie irgendwie Bitches sind oder dumm sind oder so, sondern dass Frauen sagen dürfen, so bin ich und so komme ich daher, friss oder stirb und so. Und andererseits, da könnte man sagen, das hat ja Barbie auch irgendwie stark gemacht. Die Barbie ist Präsident, Ärztin und alles und sieht dabei auch noch saugut aus. Und gleichzeitig wird damit ein Druck erhöht, weil ein bestimmtes Bild zementiert wird, wie man vielleicht als Frau eben normschön auszusehen hat. Ich finde dann allerdings die Curvy Barbie, finde ich dann fast noch schlimmer, weil die haben darauf ja längst reagiert. Es gab ja dann eine Barbie, die so ein bisschen kurviger war. Aber das finde ich dann fast noch schlimmer, weil die kurvige Barbie immer noch unrealistisch schlank ist für normale Verhältnisse. Und wenn dann Mädchen das Gefühl, wenn man sagt, ja, du darfst auch ein bisschen dicker sein, schau mal die curvy Barbie an und die denken, genau. Oh mein Gott, die ist ja immer noch 10-mal dünner als ich. Das hilft dann nicht weiter.
Ich verstehe eure Anmerkung und habe da auch gar nichts entgegenzusetzen, möchte nur sagen, dass ich am meisten auch ein sehr großer Lachermoment war, als dann irgendwann relativ spät im Film nochmal die AutorInnenstelle Stimme mit Helen Mirren, glaube ich, ist es rein gesagt hat, so wenn es darum geht, dass Barbie hässlich ist, dann ist Margot Robbie eindeutig die falsche Besetzung.
Ja, das war super.
Du sitzt da und denkst du, danke für diesen selbstkritischen Moment einfach nochmal in dieses kurze Aufbrechen von so,
es ist einfach, super, dass du das nochmal erwähnst, Jana. Ja. Das war
es ist einfach Margot Robbie und die sieht einfach so aus. So.
Weil Barbie in die Kamera heult und sagt, ich fühle mich nicht mehr perfekt, ich fühle mich nicht mehr schön.
Ich fühle mich hässlich. So, dann ist einfach, egal. Margot Robbie kann so viel heulen, wie sie will. Die sieht trotzdem nicht so aus wie ich, wenn ich geheult habe. Nicht mit zugequollenen Augen und so einer roten Fresse und einfach so schniefig.
Das ist eine tolle Szene, wie aus dem Off dann quasi erklärt wird. Ja, also da könnt ihr, Margot Robbie ist da nicht glaubwürdig so.
Nein. Absolut nicht. Und können wir bitte noch einmal kurz, wir sind schon voll weit zeitlich, aber können wir bitte noch einmal kurz sagen, dass Ryan Gosling auch einfach traumhaft ist? Also können wir bitte einmal kurz...
Das ist so witzig, dass du das sagst, weil ich habe mit meiner Schwester auch darüber gesprochen.
Ja.
Und ihr gefällt eben Ryan Gosling gar nicht. Und ich habe jetzt auch gedacht, das ist jetzt kein Mann, für den ich schwul werden würde. Also der Chris Hemsworth zum Beispiel,
ja.
Also, können wir drüber diskutieren. Aber witzig, dass du das sagst, ja?
Also ich würde
für Ryan Gosling schwul werden, will ich nur mal an dieser Stelle sagen. Okay, ich finde, der sieht hammermäßig aus,
okay,
ey.
Gut.
Also ich würde jetzt auch gar nicht... Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, dass ich ihn heiß finde oder schön. Das sind bei mir unterschiedliche Kategorien. Aber, um mal so ganz plakativ zu sein, aber ich finde ihn einfach als Ken unglaublich, unglaublich toll. Mhm. Und also meine Highlights waren zum Beispiel auch in dem Film die Szene, als sie das Patriarchat in Babylon aufgebaut haben und im Hintergrund die ganze Zeit die Bildschirme waren, wo diese galoppierenden Pferde gezeigt wurden. Ich habe selten so viel gelacht. Ich saß da und dachte so, wie geil ist es bitte, dass sie da einfach keine richtigen Pferde, sondern galoppierende Pferde auf Bildschirmen.
Ja, und überhaupt, auch wenn Ken dann sozusagen seine Macho-Nummer durchzieht und in diesem Pelzmantel da steht und mit freiem Oberkörper drunter. Ich meine, das sieht einfach so herrlich daneben aus. Und das waren schon schöne Szenen.
Schöne Momente.
Ich habe einen ganzen Eimer mit Kröten gefressen in der Vorstellung, weil ich ja mit der ganzen Pink-Ästhetik und dieses Hochglanz... Ich bin ja Fan von Mad Max zum Beispiel. Das ist die Ästhetik, die mich total umhaut. Wirklich Hühnerhaut von A bis Z. Und beim Barbie, also ich bin echt gestorben. Und dann noch diese Musical-Einlagen. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Also das war, als ich da im La La Land war, da wäre ich fast rausgelaufen, weil ich hasse das, wenn Leute anfangen zu singen im Film. Ich kann das nicht ab. Deshalb musste ich da wirklich so ein paar Kröten schlucken. Es ist aber das eben, um da nochmal den Bogen zu schließen, es ist verdammt gut gemacht, muss man schon sagen. Es ist auch geile Choreo und so. Ich habe dem Film das verziehen, aber ein Plus war es für mich jetzt nicht so ästhetisch. Es gäbe noch so viel zu sagen. Ich habe auch bei dieser Rede, die ja enorm gelobt wurde, die von America Ferrera, die da eben diese große feministische Befreiungsrede gehalten hat darüber, wie schwer es ist, eine Frau zu sein und so. Das ist durch die Decke gegangen. Die haben daran auch ordentlich geschliffen. Die haben das 50 Mal aufgezeichnet, bis das ganz gestimmt hat und so. Krass. Und es heißt, der ganze Cast und alle hätten geweint, wären in Tränen ausgebrochen vor Rührung bei dieser Rede. Und auch als ich im Kino saß mit fast nur Frauen, hat sich da eine ganz eigenartige Stimmung breit gemacht bei dieser Rede.
Das glaube ich.
Und ich habe gemerkt, dass Frauen sich damit enorm identifizieren. Und ich musste dann, einerseits habe ich mich echt scheiße gefühlt während der Rede, muss ich auch sagen. Also ich brauche jetzt dafür kein Mitleid, aber es war irgendwie so auch an der Stelle, an dem sie dann sagt, ja, und wir müssen eben all das und so, es ist so diese Paradoxe der Weiblichkeit aufzählt und dann sind wir noch für alles selber schuld, habe ich gedacht, ja, aber der eigentlich ist ja doch das Patriarchat für an allem schuld. Das ist ja so die eine große Linse, aus der feministisch die ganze Gesellschaft gesehen wird, und das Patriarchat ist eigentlich die Antwort für alles, was schief läuft. Da konnte ich mich dann auch irgendwie insofern ein bisschen geärgert über diese Rede, weil ich gedacht habe, gibt es irgendeine Frau, die daran zweifelt, dass man eine solche Rede auch für Männer schreiben könnte? Also es ist so, die Voraussetzung des Films hat ein bisschen für mich das Ganze so geframed, die Frauen leiden unter dem Patriarchat und hier wird jetzt nochmal der große Identitätskampf von Frauen wird in einer Rede verdichtet, und es ist der Gedanke, dass es eine solche Rede auch für Männer geben könnte, der war jetzt in dem Film überhaupt nicht am Horizont. Und ich habe gedacht, aber das könnte ich jetzt aus dem Stand praktisch ganz viele Paradoxe auch des Mannseins nennen. Und übrigens hat Herbert Grönemeyer, ich habe mir vorhin nochmal den Text von das Männerlied, das ist ja 30 Jahre alt.
Ja.
Und übrigens, es gibt nicht wenige Männer, die das auch mit Pippi in den Augen hören, weil sie auch in dem Lied merken, wie zerrissen irgendwie ihre Identität auch immer wieder ist und wie fucking schwierig schwierig es ist, in einer Zeit, in der überhaupt traditionelle Rollenverhältnisse sich aufbrechen und ausdifferenzieren in ganz viele widersprüchliche Aussagen und Zuschreibungen, ist, sich da irgendwie einen Platz zu finden, wo man mit beiden Füßen drauf stehen kann. Das ist,
ja, voll.
Also,
aber ja. Manuel, 100% gebe ich dir.
Same.
Und doch muss ich an dieser Stelle dann mal sagen, man kann nicht in jedem Film alles machen. Und hier ging es ja nun mal um Barbie. Und es ging um einen, möchte ich mal so sagen, emanzipatorischen Blick auf Barbie und einen emanzipatorischen Blick für Frauen deutlich zu machen. Und da, finde ich, können dann sich die Männer durchaus, oder dürfen wir uns gerne mal hinten anstellen und sagen, okay, das ist nicht unser Film. Das ist nicht der Film, der unsere Problematik an dieser Stelle thematisiert, sondern das lassen wir den Frauen mal. Also, das klingt jetzt ein bisschen abschätzig, aber so meine ich es gar nicht. Ich meinte mehr nach dem Motto, wenn man immer alles einfordert, dass man nun aber auch gesehen werden will, in der Widersprüchlichkeit, die man hat und so weiter, ja, dann, meine Güte, dann musst du in einen anderen Film gehen. Das ist nicht der Film dafür. Und das finde ich auch legitim, einen Film zu machen, der sich eine Problematik raussucht und die versucht stark zu machen. Also, aber du hast vollkommen recht, natürlich könnte man das auch für die Männerrolle machen. Das ist halt nicht dieser Film.
Ich habe mich nicht so sehr daran gestoßen, aber ich habe mich überhaupt nicht daran gestoßen, dass jetzt das für Frauen ausformuliert wird und für Männer gar nicht, sondern eher, weil ich die implizite Unterstellung mitgelesen habe in dem Film, dass es diese Identitätskämpfe und diese Zerrissenheiten, dass nur Frauen diese legitimerweise quasi durchmachen und für sich in Anspruch nehmen können. Und Männer, die haben ja das Sagen, die haben diese Welt ja kreiert, die haben ja, das sind die Macker, die überall quasi auf der Siegerseite rauskommen.
Aber so, das finde ich zum Beispiel gar nicht, weil am Ende gibt es genau diesen Konflikt doch bei Ken. Dieses, ja, wer bin ich denn dann eigentlich? Und welche Rolle habe ich denn eigentlich, wenn ich nicht mehr nur Beiwerk bin, sondern so irgendwie auf einmal darauf, so auf einmal mich als Ken neu finden zu müssen. Also klar, es kam viel zu kurz und so, aber dann würde ich sagen, gilt das Argument, was Jay gesagt hat, es ist eben ein Film über Barbie, aber ich finde nicht, dass es gänzlich fehlt sozusagen, sondern es ist, wird übertragen auf die Figur des Ken, der eben auch diesen Moment irgendwann so hat, wo er sagt, ja, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich ein Mann bin oder wenn ich Ken bin und also es gibt diesen Moment. Und ein Punkt, den ich noch kurz anmerken will, der so ein bisschen auch dazu passt. Was total schön ist in dem Film, bis zu dem Moment, wo Barbie in der Real World, in der echten Welt ist, haben wir keinen Male Gaze, also keinen männlichen Blick auf die Frauen. Und ganz häufig haben ja Frauen selber auf sich einen männlichen Blick. Also verobjektivieren sich selbst, das so mache ich auch, so sozusagen unter diesem Aspekt des Gefallenwollens und diesem Male Gaze auf sich selber einnehmen, um dann gefallen zu wollen. Und das ist ein Film, der viel ohne diese Male Gaze auskommt. Und dann in dem Moment, wo Barbie in der echten Welt ist, diesen Moment hat von, wo sie sagt, ich fühle mich irgendwie unwohl, wo sie es gelten. Und es wird nicht deutlich gesagt, sie kann es selber nicht ganz in Worte schreiben, aber es ist dieses sich selber unwohl fühlen und auf einmal das Gefühl zu haben, ich bin konfrontiert mit einem anderen Blick auf mich und meinen Körper und das, was ich bin oder was mich wertvoll macht. Und das finde ich zum Beispiel ist auch ein ganz, ganz starker Moment in dem Film, weil es da deutlich macht, dass... Und das, finde ich, kann man auch auf Männlichkeitsbilder übertragen, dass manchmal ein Blick auf Frauen oder auf Männer oder auf sozusagen einfach binäre Geschlechtlichkeit eingenommen wird, die etwas machen, dass sich der Mensch oder der Selbstwert oder dass sich der Mensch auf einmal mit einem anderen Blick sieht, der sich nicht gut anfühlt.
Ja. Fand ich auch ehrlich gesagt eine starke Szene. Also das da habe ich ja das Gefühl gehabt, dass es ist sehr, sehr stark dargestellt, wie sie so dieses diffuse, nicht artikulierbare Gefühl irgendwie zum Ausdruck bringt. Das stimmt was nicht, weil sie zum ersten Mal, ich sage jetzt mal, übergriffigen oder ausbeuterischen Blicken irgendwie ausgesetzt ist. So, das
Und danach kommt so ein Lacher, wo du da siehst, die Miss America Wahlen, und sie sagt, ach, guck mal, der Supreme Court.
Genau.
Ja, genau.
Man könnte natürlich jetzt auch trotzdem kritisch anmerken, ich meine, klar, wenn du in einer Welt lebst, in der du nur bewundert wirst, ne, das ist Barbieland, jeder Ken ist dafür da, Barbie ununterbrochen zu bewundern, so. Ja. Und dann kommst du in die wirkliche Welt und siehst, huch, hier gibt's ja Hauen und Stechen, hier gibt's sexuelle Blicke, hier gibt's, also, das Leben ist wesentlich breiter als in meiner schmalen, ich werde in meiner schmalen Püppi-Welt, so. Da könnte man halt auch mal sagen, also jetzt ohne das irgendwie rechtfertigen zu wollen, sondern ja, willkommen in der Wirklichkeit. Also ich meine, die Wirklichkeit ist halt komplizierter mit verschiedenen Ansprüchen und verschiedenen Dingen, die Menschen von anderen Menschen wollen und in sie hineinlesen, als man das gerne hätte. So,
Und dann stellt sich sozusagen die Frage, ob man dann wieder sozusagen den Twist drin haben kann, ob es dann auch funktioniert, wenn man sagt, in Barbie World wird ein Matriarchat dargestellt, das eigentlich eine Persiflage auf das Patriarchat in der echten Welt wird, würden sozusagen Männer das dann auch so erleben? Hätten Männer auch diesen Aha-Moment dann sozusagen in einer Auseinandersetzung oder in einem Moment, wo sie feststellen, so ist das, wenn man hier jetzt gar nicht die ganze Zeit bewundert wird oder so und
Ich würde mal sagen,
also das
ich
hatte eine Anfrage,
diesen,
die ich stellen würde.
Ja, genau. Ich hatte diesen Moment durchaus. Also auch wenn ich das gerade eben kritisch reflektiert habe, so nach dem Motto: Ja, willkommen in der Wirklichkeit. Aber es hat mir schon deutlich gemacht. Ja, stimmt schon. Das sind die Arten von Blicke, die Arten von Begegnungen, denen Frauen oft ausgesetzt sind. Also mir hat das sozusagen tatsächlich das greifbar gemacht. Ja. Das fand ich auch ganz gut, sozusagen, auch als Anfrage an mich selber, weil ich bin ja auch nicht frei davon, keine Ahnung, schöne Frauen irgendwie hinterher zu gucken und zu denken, wow, was eine Bombe oder sowas. Ne? Da habe ich mich dann schon auch ertappt gefühlt, obwohl es platt war, sozusagen.
Ja, es ging mir genauso. Ich war da auch irgendwie betroffen, auch gerade aus Gesprächen mit Birgit Mattausch. Mit ihr habe ich ja auch schon über diese Serie The Morning Show gesprochen, wo es auch um Übergriffigkeiten ging und so. Und sie hat da auch viel erzählt, dass mir irgendwie Einblick gegeben hat in diese, wie sich das auch anfühlen muss für Frauen, die solchen Blicken immer wieder ausgesetzt sind. Und das hat mich schon auch betroffen gemacht. Auch wenn ich insgesamt eben diese Gender, ich würde das einfach immer ein bisschen, ich will das nicht wegwischen, aber ein bisschen relativieren, diese Gender-Perspektive im Blick auf Bewunderung zum Beispiel. Es ist doch natürlich mitnichten der Fall, wenn du auf Schulhöfe gehst oder wo auch immer, dass jetzt die Männer alle von den Mädchen bewundert werden und die Mädchen alle quasi auf die Männer orientiert, auf die Jungs orientiert und so leben. Es ist zum Teil sind ganz umgekehrte Verhältnisse auch da. Also ich finde da immer, man darf das eben nicht zu monothematisch auf diese Patriarchatsschiene immer bringen. Das
finde ich auch. Das
finde
ich auch. Ein Punkt wollte ich, ein Punkt, also auch wenn wir schon zeitlich weit fortgeschritten sind, aber das ist ja mal, trotzdem vielleicht zum Schluss nochmal diese ganze Kulturkampf-Ecke, die jetzt sozusagen, du hast das vorhin angedeutet, Ben Shapiro verbrennt eine Barbie-Puppe und so. Also ist das nicht irgendwie ziemlich übertrieben, also oder hat der den Schuss gehört? Also ne, für mich ist das immer noch nur ein Film, so und jetzt das Ganze hier wird meine Frauenvorstellung angegriffen und deswegen diese neue Barbie will ich nicht und deswegen verbrenne ich das und ich meine, der war ja nicht der Einzige, der dann so unglaublich negativ darauf reagiert hat. Also ich finde dann immer, also ich wollte das wenigstens nochmal kurz ansprechen, weil ich irgendwie denke,
also jetzt mal Leute, das ist ein Film und die machen sich ein paar Gedanken, aber das ist doch nicht, also jetzt macht mal halblang. Also,
ja. Oder? Hat also, viel mit Identität zu tun, ne?
Ja, eben. Also ehrlich gesagt muss ich sagen, also bei solchen extremen hyperventilierenden Reaktionen, die geben ja dann schon fast wieder dieser ganz kruden Darstellung des Patriarchats recht. Also das ist natürlich, wenn Leute so reagieren und das Gefühl haben, sie müssten jetzt Barbie-Puppen verbrennen und zum Boykott des Barbie-Films aufrufen, wurde auch getan und so, dann muss ich sagen, ja, das passt jetzt natürlich schon ins Kingdom oder noch mehr in die reale Welt, wie sie im Barbie-Film dargestellt wird.
Sagt ja meistens mehr über die Menschen aus, schon, die das kritisieren oder die sich dazu in dem Umfang äußern, als über den Film selbst. Und letzten Endes ist es sozusagen tatsächlich auch ein Kunstwerk in dem Sinne, als dass der Film es ja, wie gesagt, schafft, diese Bandbreite an Reaktionen hervorzurufen.
Absolut.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Und Menschen dazu zu bringen, sich öffentlich auf unterschiedlichste Art und Weise zu ihrer Identität, zu ihrer Männlichkeit oder Weiblichkeit oder zum Geschlechter- oder Kulturkampf oder Feminismus, wie auch immer, in irgendeiner gearteten Weise zu äußern.
Ja, und was zu hoffen wäre.
Bomben-Schlusswort, finde ich.
Ja.
Ich finde, das war das perfekte Schlusswort.
Also ich hatte vor, Jana das Schlusswort noch zu geben. Ich habe nur nicht gedacht, dass es das schon ist. Ja, ja, ich wollte nur sagen, was zu hoffen wäre, ist, dass die ganzen Anstöße des Films nicht zu einer Verhärtung der Fronten führt zwischen den Geschlechtern oder in dem Kulturkampf, sondern irgendwie ein konstruktives Gespräch in Gang setzt. Und ich hoffe, dass wir dazu auch einen Beitrag geleistet haben. Aber Jana, Hast du noch, kannst du uns noch zusprechen, wir sind knapp. Ja. Nee, hast du noch ein, du kannst die Leute verabschieden und dann.
Ach Gott, das überfordert mich jetzt.
Finde ich auch.
Ich finde es einfach schön, wenn vielleicht auch durch den Film Menschen ermutigt werden, ihre Weiblichkeit, ihre Männlichkeit oder auch das, was sozusagen an Barbie oder auch an Ken in ihnen steckt, herauszulassen. Sei es, das ist der Pelzmantel und die Vorliebe für Pferde oder ein bisschen mehr pinke Glitzerhandtaschen, wie auch immer. Vielleicht kriegt Manu zum nächsten Geburtstag ein rosafarbenes Hemd von mir geschenkt.
Lieber ein Pelzmantel, ja.
Vielleicht gibt's so Marvel-Aufnäher. Vielleicht kann ich ein pinkes Hemd mit einem kleinen Marvel-Aufnäher oder sowas.
Das wäre so nett.
So, genau. Also vielleicht einfach sozusagen das, was in euch ist an Barbie oder Ken oder Ellen oder der Mutter, die ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Tochter hat und die Idee, die ewig lebt im Verhältnis zu der Erfinderin, die irgendwann sterben muss und das, was irgendwie alles angesprochen ist und alles da sein darf, dass die Menschen das auch bei sich da sein lassen dürfen.
Ja.
Und das wünschen wir natürlich allen, aber wir wollen auch denen viel Spaß am Leben wünschen, die diesen Film nicht schön fanden, so wie ich.
Gut, also.
Erwecke die Barbie in dir.
Ja, so. Jawohl. Genau, du bist knapp.
Ich danke.
Du bist knapp. Ihr Lieben, wir hören uns wieder. Viel Spaß mit Barbie. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. RefLab.